Lieber Jörg, vielen Dank für die guten Worte, die Segensworte. An einer Stelle widerspreche ich dir. Hast du geahnt? Und zwar berufen zur Seelsorge sind wir als Christenmenschen. Klar, es gibt die spezielle Seelsorge, es gibt Menschen, die darin Weiterbildungen machen, die vielleicht einen besonderen Dienstauftrag da auch haben. Bei den Baptisten gibt es den Leitspruch, jeder Christ ein Missionar. Und unser Leitspruch ist, jeder Christ ein Seelsorger, eine Seelsorgerin. Und diese Schulungen tragen unter anderem dazu bei, deshalb lade ich dich für die nächste ein, falls hier nochmal eine in der Nähe stattfindet, zu entdecken, und das war die Entdeckung von manchen, das mache ich ja schon. Im Miteinander zwischen Tür und Angel, in all den kleinen Begegnungen, geschieht Seelsorge. Also wir haben auch so ein bisschen Seeschule gemacht, also mit H, nicht irgendwo am See, um zu entdecken, was schon alles geschieht. Und natürlich ist es wichtig, Menschen zu haben, die sich darin besonders weiterbilden und dafür besonders einen Blick und ein Auge haben. Wir haben uns auch vor Augen geführt, Seelsorge ist natürlich eine konkrete Tätigkeit, aber Seelsorge ist auch so etwas wie eine Dimension der ganzen Gemeinde. Wir haben ein Seelsorgeverständnis formuliert, eine Orientierungshilfe. Da gibt es den herausfordernden Satz, Gemeinde ist Seelsorge. Und damit ist gemeint, wie gehen wir miteinander um? Wie sind wir miteinander unterwegs? Wie sind wir füreinander da? So ist übrigens diese Broschüre überschrieben, füreinander und natürlich für andere Dasein. Das meint Seelsorge. Nun geht heute unsere Seelsorgeschulung hier zu Ende im Ostwestfalen-Lippe-Kreis. Von FEG-Seite veranstaltet, aber eben auch mit Beteiligung aus einer Baptistengemeinde. Das ist ganz schön. Vielleicht wird es in nächster Zeit hier mal eine Schulung geben auf Baptistenseite und FEGler können noch mal mit dran teilnehmen. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Zum Abschluss dieser Schulung habe ich einen Bibeltext mitgebracht, der auch ein Abschlusswort ist. Abschluss bedeutet ja einmal Ende, aber nicht nur Punkt, sondern auch Doppelpunkt. Und ich habe uns allen, euch von der Schulung, aber euch auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, die heute Morgen hier zusammen ist, eine Abschlussgeschichte mitgebracht, und zwar als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, als er aufbricht. Wir feiern Himmelfahrt in dieser Woche, die vor uns liegt, dieses besondere Fest, was ja zum Vatertag für viele geworden ist. Finde ich eine tolle Idee, was ihr habt, auch für die Menschen, die dann da vorbeiziehen, da zu sein. Ich sage ja, recht habt ihr, es ist der Vatertag, aber der Tag des himmlischen Vaters. Jesus geht zu seinem Vater und er verabschiedet sich von seinen Jüngern. Ich habe aus dem Matthäusevangelium das Ende mitgebracht, also Matthäus 28, 16 bis 20 und die Übersetzung, die ich lese, könnt ihr jetzt hier sehen und auch während der Predigt immer wieder euch dort orientieren. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger bzw. Schüler von Jesus gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie Jesus sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, aber sie zweifelten. Da trat Jesus auf sie zu und sprach mit ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und nehmt in die Schülerschaft auf alle nichtjüdischen Völker, indem er sie tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Herr Jesus Christus, wir hören deine Worte für deine Schüler. Und wir stehen auch in dieser Reihe. Und ich bitte dich darum, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du ein Wort für uns hast, das uns erreicht in der Situation, in der wir gerade sind. Amen. Jesus bestellt seine Jünger, der auferstandene Jesus, nach Galiläa, um sich dort von ihnen zu verabschieden. Sozusagen von Jerusalem, wo das irdische Leben von Jesus geendet hat, wo die Auferstehung gerade stattgefunden hat, wieder zurück in den Norden, dort, wo alles begonnen hat. Da, wo Jesus mit seinen Schülern den Weg begonnen hat, schließlich den Weg nach Jerusalem. Er trifft dort auf seine Schüler. Das deutsche Wort Jünger bedeutet ja im griechischen Text nichts anderes als Schüler. Und ich habe gedacht, was hat er denn da für Leute vor sich stehen? Und es fällt mir auf, dass mindestens in dreifacher Weise er mit einer sehr unvollkommenen Truppe zu tun hat. Es waren mal 12. Jetzt stehen da nur 11. 12 war eine so wichtige Zahl, weil sie in Israel eine Symbolzahl war für die Vollzahl der Stämme. Jesus hat 12 Jünger in den engeren Kreis berufen. Jetzt stehen hier nur noch 11. Also gerade nicht vollkommen. Und wenn ich mir dann anschaue, was das für Schüler sind, was das für Typen sind, da ist Petrus, beziehungsweise Simon, dem Jesus den Namen gegeben hat, Petros, also Fels, Stein, fest, soll Hirte für die ganze Herde sein. Aber wenn wir uns so die Geschichten von Simon Petrus anschauen, stellen wir schnell fest, der ist alles andere als ein fester Stein, der ist eher so ein Fähnchen im Wind. Der richtet sich ganz schnell aus an dem, was gerade dran ist. Eben gerade nicht beständig. Johannes und Jakobus, die sogenannten Donnersöhne, denen geht's darum, rechts und links neben Jesus im Himmel zu sitzen. Die ringen um die besten Plätze. Und so könnten wir einige seiner Schüler durchgehen und stellen fest, das sind ja eher schwierige Typen. Sind die wirklich geeignet für so eine große Mission? Ihr müsst euch jetzt nicht mit denen vergleichen, aber vielleicht geht's euch ja auch so, die ihr gerade diese Schulung gemacht habt. Jetzt sind wir diesen Weg gegangen, wir haben einiges gelernt für uns selber, für die Seelsorge, haben vielleicht die Idee in unserer Gemeinde oder woanders uns zu engagieren und kommt vielleicht auch an diesen Punkt und denkt, aber bin ich schon wirklich dafür geeignet? Bin ich schon, na, das wird ja keiner so sagen, aber manchmal denken wir das ja so, bin ich denn schon vollkommen? Kann ich das wirklich schon? Und da hilft es manchmal, auf die ersten Schüler von Jesus zu schauen. Das waren auch keine Typen, die alles konnten, die alles schon gelernt hatten, alles verinnerlicht hatten und nun wirklich losgehen konnten. Aber Jesus ruft sie. Und er ruft sie jetzt nochmal. Und, das ist euch vielleicht gerade aufgefallen, in den meisten Übersetzungen oder in vielen Übersetzungen steht bei Vers 17, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das einige steht aber gar nicht im griechischen Grundtext. Da steht beides sozusagen gleich. Sie warfen sich anbetend nieder und sie zweifelten. Und du hattest ja vorhin das mit dem Ja-Aber angesprochen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir sind immer ganz schnell dabei, das Ja-Aber. Und hier wird deutlich, es gibt ein Und. Es ist oft nicht das eine oder das andere, sondern manchmal ist beides zugleich. Bei den Frauen am Grab wird in dem gleichen Kapitel erzählt, sie waren voller Freude und voller Furcht. Beides geht gleichzeitig. Wir denken ja manchmal, wenn ich jetzt so ein bisschen verzagt bin oder wenn ich zweifle, dann kann ich Gott ja gar nicht loben. Also nicht von reinem Herzen, anbetend mitsingen. Dieser Blick, diese Erzählung aus der Bibel, dieser Blick von Jesus auf Menschen will auch dich ermutigen, auch mit deinem Zweifel, mit deinen Fragen, mit deinem Verzagtsein, dich an Jesus zu wenden, ihn anzubeten. Vielleicht eben nicht immer aus ganzem Herzen, aber indem du dich auch mit deinem vielleicht gefüllten Herzen zu Jesus wendest, darfst du erleben, dass Jesus dich verändert. Also beides darf zugleich sein. Also in dreifacher Weise sehen wir jetzt schon hier, dass diese Jünger, die Schüler von Jesus, unvollkommen sind, unsicher, verzagt. wenn wir unsicher werden, ist es ja oft so, dann suchen wir vertraute Orte oder vertraute Beziehungen. Wenn ich irgendwo was mache, wo ich nicht ganz weiß, ist das jetzt hier gut und richtig, dann ziehe ich mich gerne zurück an einen Ort, wo ich mich sicher fühle. Und vielleicht war das auch die Idee von Jesus, das weiß ich nicht. Aber er hat die Jünger an einen vertrauten Ort zurückgerufen. Viele von ihnen kamen aus Galiläa. In Jerusalem hatten sie Schreckliches, Erschütterndes erlebt. Und jetzt ruft er sie nach Galiläa. Sie machen sich auf den Weg, um dort noch einmal Jesus zu begegnen, vor seiner Himmelfahrt. Hier, wo alles angefangen hat. Manchmal ist das gut, nochmal auf Anfang zu gehen. Und das, was Jesus dann sagt, ist so etwas wie sein Vermächtnis. Auch da, es ist zwar nicht im Bibeltext, aber in vielen Bibeln ist diese Stelle überschrieben, der Missionsbefehl. Von Befehl ist da aber gar nicht die Rede. Und gib mal verzagten Menschen einen Befehl. Jetzt streng dich doch mal an, jetzt mach das doch mal richtig. Wenn jemand in seinem Herzen verzagt ist, niedergeschlagen, erreicht ihn das nicht. Auch daran haben wir ja in der Seelsorge gelernt. Wir haben manchmal so tolle Ideen, was für Menschen doch jetzt gut sein könnte. In ihrer Not, in ihrer Niedergeschlagenheit, in ihrer Ratlosigkeit. Da haben wir tolle Ideen. Manchmal vermischen wir das noch und denken, das sei schon Gottes Idee, nur weil wir sie haben und weil sie uns vielleicht geholfen hat. Und erleben dann immer wieder, das ist eine Erfahrung, die man in der Seelsorge, in der Beratung oft macht, therapeutischen Bereich auch, wo man denkt, Mensch, wir haben doch das jetzt genau erarbeitet. Es wusste doch jemand genau, was er jetzt zu machen hat. Und er macht's nicht. Das hat nicht immer mit Unwilligkeit zu tun. Verzagte, niedergeschlagene Menschen sind wenig empfänglich für Befehle. Und Jesus geht hier einen anderen Weg. Er gibt keinen Befehl, sondern es ist vielmehr sein Vermächtnis. Eine Ermächtigung. Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, du schaffst das schon. Sondern er sagt, ich bin bei dir. Ich schaffe das. Ich habe alle Macht und Gewalt. Und da ging mir durch den Sinn, wir sprechen ja bei Jünger, bei Christsein oft von Nachfolge. Und Nachfolge hat ja eine doppelte Bedeutung. Ja, wenn ihr vielleicht an eine Firma denkt, dann tritt der alte Chef ab und dann gibt es einen Nachfolger, der ist dann der Chef. Ja, wer folgt dir denn nach in dieser Stelle? Aber Nachfolge bei Jesus heißt nicht, dass wir jetzt an Jesus Stelle sind, also dass wir jetzt Chef sind, sondern das heißt vielmehr, dass Jesus uns auf seinen Weg ruft, dass er uns vorangeht. Auch der erhöhte Herr sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist sein Vermächtnis. Vollmacht heißt nicht, ich bin besonders mächtig, sondern ich bin bevollmächtigt durch Jesus. Was für eine Macht ist das bei Jesus? Und dann ist es gut, in das Evangelium zu schauen nach Matthäus. Die Macht, von der Matthäus-Evangelium häufig die Rede ist, ist die Macht des Wortes. Die Macht zum Glauben zu rufen, zum Vertrauen. Es ist die Macht, Schuld zu vergeben. Das, was Menschen niederdrückt und belastet, was sie von Gott trennt. Die Macht, Schuld zu vergeben und die Macht, das Böse zu bannen. Und natürlich hätten wir das in der Seelsorge, in der Begegnung oder als Gemeinde auch gerne, dass wir das alles einfach so können. Aber darum geht es nicht. Denk nochmal an Nachfolge, sondern es geht vielmehr darum, dass wir Menschen immer wieder der Macht Jesu anvertrauen. Wir haben uns in dieser Schulung immer mal wieder gefragt, wie ist das in Situationen, wo wir selber auch nicht weiter wissen? Was hilft jetzt dem Gegenüber? Was mache ich mit meinen guten Ideen? Oder mit meiner eigenen Ratlosigkeit, mit dem Gefühl eigener Ohnmacht? Und wir haben uns vergegenwärtigt, was wir immer tun können, ist Menschen in die Gegenwart Gottes stellen im Gebet. Wir können Menschen der Macht von Jesus anvertrauen. So wie Peter das vorhin erzählt hat, wirklich auf Jesus vertrauen, auch in der Begegnung selbst. Und wir können vor allen Dingen um Jesu willen Menschen müssen wir Menschen nicht aufgeben. Manchmal ist das ja so, da sind wir schon einen langen Weg gegangen, sind verzweifelt, dass sich da nichts bewegt und nichts verändert und sind kurz davor, Menschen aufzugeben. Und die Macht von Jesus ist eine Ermächtigung, dass wir Menschen nicht aufgeben, sondern sie immer wieder in die Gegenwart Gottes stellen. Wir haben uns jetzt an diesem Wochenende eben mit dem, Nicole, du hast es vorhin ja schon angesprochen, mit dem durchaus schweren Thema Begleitung von Sterbenden und Trauernden beschäftigt. Und wir merken, wie sehr wir damit unserer eigenen Sterblichkeit, vielleicht auch mit unserer eigenen Trauer in Kontakt kommen. Und was ist dann noch unser Auftrag? Und wir haben uns das auch vergegenwärtigt. Menschen nicht aufgeben, auch am Schluss nicht. Sondern wir dürfen sie immer wieder, und selbst wenn sie verstorben sind, Jesus anvertrauen. Unsere Möglichkeiten enden mit dem Tod. Aber wir glauben an den Gott, der in Jesus Christus den Tod überwunden hat, für den der Tod keine letzte Schranke ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum. Also die Grundlage ist nicht, dass wir jetzt was gelernt haben, ist nicht, dass wir so tolle Menschen sind, dass wir als Christen bessere Menschen sind, sondern die Grundlage ist und bleibt, Jesus ist alle Macht gegeben. Darum könnt ihr losgehen. Ihr könnt aufbrechen nach dieser Schulung. Jesus beauftragt seine Jünger loszugehen. Geht los, geht hin. So ist hier gemeint, zu den nichtjüdischen Völkern, also jetzt über Galiläa und Judäa hinaus, geht hin in alle Welt. Das hat keine Grenze. Das ist jetzt nicht die Aufgabe für dich und für dich, dass du jetzt sagst, okay, wann ist das hier zu Ende, wann breche ich auf, wie lange brauche ich einen Koffer zu packen, wie komme ich in alle Welt, sondern zu sehen, die Welt, in die ich gestellt bin, ist die Welt, in die Jesus mich auch sendet. Ja, manchmal gibt es den besonderen Auftrag, die Koffer zu packen und neu aufzubrechen. Aber das ist nicht der Grundauftrag, sondern der Grundauftrag ist der, dass du als Schülerin und Schüler von Jesus immer wieder bereit bist, hinzugehen, loszugehen. Damit sind nicht immer nur die Schritte des Fußes gemeint, sondern damit ist auch gemeint, wie öffne ich mich wieder für Menschen, gegenüber denen ich mich vielleicht verschlossen habe. Geh hin. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein Wort ja nicht nur für Jubiläen und Geburtstage, sondern wirklich auch ein Sendungswort. Das ist ganz wichtig für unser Leben. Das ist sein Auftrag. Also kein Befehl, sondern eine Bevollmächtigung, loszugehen. Und dann, das habe ich auch ein bisschen anders übersetzt, als ihr es vielleicht gewohnt seid, mache zu Jüngern. Man kann es eben auch so übersetzen, weil es um das Wort Schülerschaft geht. Nehmt in die Schülerschaft auf. Seid und bleibt Lernende. Wenn wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus sind, heißt das, wir sind in der Schülerschaft. Wir sind Lernende. Das hilft manchmal, wenn man so den Anspruch entwickelt, ja eigentlich, ich bin jetzt schon so lange Christ, eigentlich müsste das doch klappen. Eigentlich müsste ich doch jetzt ein Stück perfekter sein. Nein, Schülerschaft heißt, wir sind Lernende. In der Liebe bleiben wir immer Lernende, immer Übende. Da sind wir nie perfekt. Paulus sagt einmal, seid niemandem etwas schuldig, außer der Liebe. In der Liebe sind wir immer Schuldner. Das können wir nie abbezahlen, sondern es ist immer ein offenes Geschehen. Und wir bleiben Lernende. Und wisst ihr, was ihr als Gemeinde seid? Ihr seid eine Lerngemeinschaft. Ihr seid ein Übungsfeld. Ich habe vorhin davon erzählt, dass wir eben auch geübt haben, das, was wir gelernt haben, praktisch erleben, nicht nur in einem Rollenspiel, sondern wirklich ganz konkret Seelsorge erleben, Gebet füreinander, einander segnen. Und so seid ihr Übende. Und in diese Übungsgemeinschaft nehmt Menschen auf. Das ist unser Dienst. Nehmt in die Schülerschaft auf. Wie geschieht das hier nach Jesus an diesem, bei seinem letzten Wort im Matthäusevangelium an seine Schüler? Indem er sie tauft. Indem er sie tauft, das heißt übereignet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den drei einen Gott. nehmt in die Schülerschaft auf, indem ihr tauft. Das heißt, Taufe ist sowas wie Einschulung. Oder, ich gehe jetzt mal in den studentischen Bereich, ist sowas wie Immatrikulation, Einschreibung in den Studiengang Jesus-Nachfolge. Und ich finde das Bild sehr hilfreich, es ist nur die Einschreibung. Ich erlebe immer mal wieder, dass Menschen die Taufe eher, also um in diesem Bild zu bleiben, eher verstehen als Examen. Also wenn ich es geschafft habe, dann darf ich mich taufen lassen. In früheren Jahrhunderten gab es sogar das Phänomen, dass Menschen das so ernst genommen haben, dass sie sich möglichst erst auf dem Sterbebett haben taufen lassen. Damit sie nicht noch irgendwie einen Fehler machen, irgendwie eine Sünde noch begehen, sondern wirklich dann rein sind. Also Taufe als Examen. Nein, nach Jesus ist Taufe Einschulung, Immatrikulation, Beginn des Weges. Wir haben bei uns in der Gemeinde vor einiger Zeit länger darum gerungen, was muss jemand mitbringen, damit wir ihn taufen können? Wie sehr muss er sich schon bewährt haben in dem Glauben, den er da bekennt? Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist ein falscher Zugang. Wenn wir sagen, der muss sich erst bewährt haben, bevor wir den taufen, heißt, wir verweigern ihm die Einschulung. Nehmt auf, indem ihr sie tauft und, sagt Jesus auch, indem ihr sie lehrt. Indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und da finde ich ganz wichtig wieder den Blick in das Matthäusevangelium, in all die Reden, die Jesus dort gehalten hat. Und dann stelle ich fest, dass immer wieder, es sind viele Aspekte, die Jesus erwähnt. Aber im Matthäusevangelium wird besonders deutlich, ich bleibe nochmal gerade in dem Bild vom Studium, Christsein, Nachfolge von Jesus, ist duales Studium. Ist Lernen und schon Praktizieren. Ist also nicht erst, ich muss erst alles gelernt haben, bevor ich jetzt als Christ in dieser Welt leben darf, bevor ich anderen vom Glauben erzählen kann oder wie auch immer, bevor ich in der Gemeinde irgendeinen Dienst übernehmen kann. Duales Studium, Lerngemeinschaft, wir sind Lernende. Lehrt sie alles zu halten. Und es wird deutlich, es geht, im Matthäusevangelium wird das besonders deutlich, nicht nur um ein Kopfwissen. Ich habe die Dogmatik gelernt, ich weiß, wie das ist mit Schöpfung und Erlösung und Versöhnung und ich kenne das alles, kann Bibelstellen auswendig. Das ist wertvoll, aber es ist noch nicht das Christenleben. Das wird besonders deutlich an einem Punkt, der immer wieder bei Jesus vorkommt. Die Barmherzigkeit der Vergebungsbereitschaft. Wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Jesus sagt nicht, ihr müsst immer vergeben, sondern er sagt von Herzen. Es geht um unser Herz, um unser Innerstes. Bei den sogenannten Antithesen in der Bergpredigt, ich aber sage euch, geht es auch immer wieder um das Herz. Nicht nur, dass wir es äußerlich richtig machen, dass wir den Schein wahren, sondern dass wir uns wirklich in unserem Herzen durchdringen lassen von der vergebenen Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich bin in einer freien evangelischen Gemeinde groß geworden. Ich bin mit dem Glauben an Jesus groß geworden. Ich habe lange nicht verstanden, wovon ich mich bekehren soll, wo mir doch Jesus, die Bibel, alles vertraut ist. Und doch wurde mir klar als Teenager, es ist wichtig, dazu auch eine Entscheidung zu treffen, das bewusst zu bejahen, diesen Weg zu gehen. Und diesen Weg gehe ich nun bewusst seit über 50 Jahren. Und ja, ich habe gelernt, durch Fehler, durch schöne Erfahrungen, an der Hand von Jesus. Aber ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, am Ziel zu sein. Aber darum geht es eben nicht. Wir haben das auch in einem Lied ja vorhin gesungen. Mir kam der Bibelvers in den Sinn von Paulus, weiß die Stelle jetzt gerade nicht, der in euch angefangen hat das gute Werk, Philippa ist es, glaube ich, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden. Also nochmal, nicht, ich habe jetzt was von Jesus bekommen, Vergebung, Gnade, und jetzt muss ich losgehen, sondern der es angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und das, was der Glaube bereithält, der Glaube für die Schülerinnen und Schüler von Jesus ist eine tiefe Gewissheit. nämlich die Gewissheit, es kommt, einer von euch hat das vorhin auch gesagt, es kommt nicht auf mich an, ich bin nicht verantwortlich. Ja, natürlich habe ich Verantwortung für das, was ich tue, wie ich mich verhalte, aber ich bin im Letzten nicht verantwortlich. Ich trage das Ganze nicht, weder das einzelne Seelsorgegespräch, noch die Gemeinde, noch den christlichen Glauben, sondern ich darf aus der tiefen Gewissheit leben. Ich lebe von der Macht Jesu. Er ruft mich. Und Jesus schließt mit dieser tiefen Gewissheit für seine Jüngerinnen und Jünger, für seine Schülerinnen und Schüler, für alle, die Jesus Nachfolge studieren. Seid gewiss, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Ich bin bei dir an den schönen Tagen, wo dir ein Herz überfließt voller Dankbarkeit und Lob. Ich bin bei dir an den Tagen, wo du der Zweifel im Vordergrund steht, wo du ungewiss wirst, wo du mit Schuld zu kämpfen hast, Schuld anderer, die dich verletzt haben, eigener Schuld, eigenem Versagen, eigener Unvollkommenheit. Für all diese Tage gilt, ich bin bei dir. Für die hellen, die schönen, die Sonnentage, aber auch für die dunklen Tage. Ich bin bei dir. Aus meiner Sicht macht das Christsein aus. Nicht perfekte Menschen, sondern gewisse Menschen, die auch Zweifel kennen, die auch Versagen kennen, aber die sich immer wieder auf den Weg mit Jesus machen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, bleibt selber in dieser Schülerschaft von Jesus und nehmt Menschen in diese Schülerschaft auf. Ich glaube, dieses Studium, dieses duale Studium Jesus-Nachfolge braucht diese Welt. Sie braucht euch. Gott segne euch und setze euch zum Segen. Amen.